Wunderschönen guten Morgen, ich bin Manuel Fritsch, ihr hört Inside Moin und ich bin in eurem Smartphone. Wem dieser Satz ein wenig bekannt vorkommt, ich habe heute einen sehr netten Gast da, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Guten Morgen, Boris.
Einen schönen guten Morgen.
Der Satz hat sich so ein bisschen eingebrannt bei mir. Du bist natürlich der Boris aus meiner Xbox gewesen, nicht der Boris, der früher bei uns im Podcast dabei war.
Ja, ich bin viele Boris sozusagen.
Du bist
Nein,
viele
aber ich war eine Zeit lang der Xbox-Boris mit dem Kugelblitz-Kanal und dann gab es immer diesen schönen Satz: Mein Name ist Boris Schneider-Jone und ich bin in deiner Xbox. Das sage ich jetzt aber schon seit über 2 Jahren nicht mehr. Ich habe so ein bisschen beruflich den Spielen den Rücken gekehrt. Ich bin weiterhin bei Microsoft. Ich kümmere mich da um Windows, das Betriebssystem, das wir alle kennen und hoffentlich auch lieben, und mache da Marketing, weil so im fortgeschrittenen Alter dachte ich mir, ich habe mich so ein bisschen von der Zielgruppe einer Spielkonsole wegbewegt und sollte mal was anderes machen.
Man kennt dich natürlich auch als Podcast-Hörer natürlich von den Spieleveteranen, deinem Podcast, der dann so ein bisschen dein Hobby abgelöst hat vom Bloggen früher, gell? Also du bist vom Blogger zum Podcaster avanciert quasi, privat.
Ja, also und Twitterer öfters mal in größeren Schüben. Der Podcast, muss man dazu sagen, ist nicht mein Podcast, ist wirklich eine Gemeinschaftsproduktion. Wir hatten die ersten Folgen damals auf meinem Blog drauf, bevor wir dann richtig mit Domain, Spieleveteran.de und so weiter das gemacht haben. Und wenn du sagen musst, Blog, dann erstens Anatol, weil der hat die ganze Arbeit damit, mit der Schneiderei und so weiter. Für mich ist es gemütlich, mich einmal im Monat für 2 Stunden vor ein Mikrofon zu setzen, vor ein paar Notizen zu machen, hoffentlich ein bisschen drauf loszulegen. Zu plaudern, ist ja jetzt nicht so viel Arbeit. Bei 360.net habe ich halt viel so mit diesem Vorbild des Major Nelson in den USA so gemischt, private Dinge und ab und zu halt eben auch das, was ich so über Xbox sagen konnte. Immer versucht, da eine private Note reinzubringen. In dem Augenblick, wo ich da nicht mehr an der Quelle saß, war das jetzt auch nicht. Ich grüble jetzt gerade, ob ich sowas Ähnliches für Windows 8 machen soll. Also eine Webseite, wo Windows 8 Informationen, ich will nicht sagen direkt von der Quelle, aber so, was ich so alles mit dem Ding erlebe und so weiter drin sind. Aber ich scheue noch die Arbeit, weil, wie du selber weißt, wenn man sowas einmal macht, dann vergeht da die eine oder andere Stunde, die man braucht. Und im Augenblick bin ich doch ganz gut ausgelastet.
Und du scheust wahrscheinlich diesen Satz, nein, ich bin hier privat, also es ist kein Microsoft-Blog.
Das wird wahrscheinlich dann nochmal eine Nummer schlimmer, wenn ich mich in einem anderen Thema dinge. Aber das sehe ich ja auch immer, wenn jetzt irgendwie... wollen wir eigentlich gar nicht drüber reden, aber ja, es ist wahnsinnig schwer, glaube ich, für jedermann, der mit einem Fuß in der Firma steht und mit einem Fuß privat ist, das zu machen. Ich bewundere da einige Leute in den USA, die können das ganz gut, aber gerade hier in Deutschland ist es halt immer so, es gibt halt eine Reihe von Webseiten und Journalisten, die dann immer denken, das kann kein Privatmensch sein, das muss eine offizielle Firmenaussage sein, und das war so das, was mich immer am meisten aufgeregt hat.
Vermisst du dieses ganze, diese ganze Spielebranche so ein bisschen? Also ich meine, muss man jetzt nicht dazu sagen, du warst natürlich auch in der Spielepresse sehr präsent. Hast du so ein bisschen wehmütig oder findest du es jetzt in Ordnung, dass du dich jetzt wieder mehr auf die Spiele auch aus spielerischer Sicht konzentrieren kannst?
Naja, also auf der einen Seite muss ich ja sagen, ich habe ja einmal versucht, dem Ganzen zu entfliehen. Das war also 97, als ich zu Microsoft gegangen bin. Die ersten 3 Jahre bei Microsoft hatte ich ja nur eigentlich mit Spielen relativ wenig zu tun. Also ich habe ein bisschen irgendwie einen Packungstext für Age of Empires nebenbei übersetzt oder so. Aber im Eigentlichen war ich da angestellt, um Research zu machen für Dinge wie Encarta, dieses Lexikon, das so zwischen Brockhaus und Wikipedia, zwischendrin gab es mal Encarta, das war so auf silbernen Scheiben und so weiter, wie man das beispielsweise in Deutschland lehrmitteltauglich hinkriegt. Ich habe Formbriefe für Office gemacht, Deutsche. Ich habe also direkt mit Kollegen in den USA beraten, was jetzt in Microsoft-Konsumentenprodukten da drin sein soll. Und dann kam natürlich irgendwie Xbox um die Ecke und dann war ich doch wieder mittendrin in dem Spielethema, hauptberuflich eine ganze Zeit lang. Bin also vor 2 Jahren quasi erneut ausgestiegen. Aber man verlässt diese Spielebranche ja nicht wirklich, insbesondere weil ich natürlich auch immer wieder mal ein Spiel in die Hand nehme und selber spiele. Da gibt es die Spieleveteranen, da diskutieren wir das alles noch. Es ist halt ein befreienderes Gefühl, dass ich bei manchen Dingen noch freier meine Meinung sagen darf. Wobei ich immer dazu sagen muss, Microsoft ist eine super Bude um auch eine eigene Meinung zu haben und die nach außen zu vertreten. Hm. Das glaubt mir dann immer keiner. Also gerade als Xbox sagt, ja, jetzt, wo es wirklich kommt, du erzählst doch hier einen und so weiter. Nein, ich liebe das Produkt, ich mag es und ich finde bestimmte Dinge an der PlayStation einfach schlecht und das ist so. Und das ist auch wirklich so in mir drin. Genauso weiß ja jeder auch, dass ich ab und an über Nintendo-Produkte sehr freundlich geredet habe, dass ich durchaus auch ein iPad habe und sehr anerkenne, was Apple da alles tut, obwohl ich bei Microsoft arbeite. Auf der anderen Seite aber eben dann auch sage, es gibt Sachen bei Microsoft, die sind toll und das sage ich und da dürft ihr jetzt bitte nicht denken, ah ja, der Schneider wieder, der wird ja für bezahlt oder sowas. Das ist dann in dem Fall eben nicht der Fall. Es ist eben diese Balance da, in der Balance auch wahrgenommen zu werden draußen, dass es wirklich mal eine richtige Meinung ist, das ist halt wahnsinnig schwierig. Hm.
Ja gut, bei dir kommt erschwerend natürlich noch dazu, dass du nicht einfach nur ein Microsoft-Mitarbeiter bist, sondern halt durch die Öffentlichkeitsrolle, die du während der Redaktionszeiten hattest, natürlich da auch ein anderes Standing dann bekommen hast, was jetzt Twitter oder so angeht oder eben öffentliche Auswirkungen, die du äußerst, das meine ich. Das hat natürlich immer eine ganz andere Wirkung, als wenn jetzt ein normaler, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter, der nicht diese Öffentlichkeitswirksamkeit hat, was sagt über die Firma. War jetzt ein komplizierter Satz, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich glaube, das wird maßlos überschätzt, schlicht und einfach. Also bei aller Freundschaft, auf der einen Seite finden das Kollegen ganz toll, was, du hast irgendwie 9000 Twitter-Follower, ja Wahnsinn, weil in deutschen Dimensionen klingt das ganz toll und dann schiele ich halt mal rüber in USA, Kollegen wie ein Scott Hanselmann oder so weiter, die also in den Hunderttausenden da rumhängen bei Twitter-Followern oder sowas. Also das ist, ja, also ganz allgemein, dieses ganze Social-Media-Krempel und so, das ist in Deutschland sehr beschränkt. Wir haben hier ich habe eine Hardcore-Gemeinde, die mich immer noch kennt irgendwie, aber das ist ein Fliegendreck im großen Universum und insofern glaube ich das auch nicht, dass ich da jetzt da größeres Gewicht habe oder andere Probleme habe als andere Mitarbeiter. Hm.
Gut, aber kommen wir genau zu dem, dass du eben auch ab und zu mal noch ein Spielchen in die Hand nimmst. Ich habe bei euch im Jahresrückblick bei den Spieleveteranen eben gehört, dass du Star Wars Angry Birds, andersrum, Angry Birds Star Wars Edition gar nicht mal so schlecht findest, wie ich vermutet hatte, dass es eigentlich sein müsste, wenn man sich die zwei Marken irgendwie anschaut, die da aufeinander kollidieren. Ja. Und dann dachte ich, das wäre doch jetzt mal ein Thema, um dich einzuladen.
Ja, also das habe ich auch so bezeichnet als die große, große, große Überraschung. Das ist so dieses Ding, ich sage nicht, ich wollte es hassen, aber ich wollte gehässige Bemerkungen drüber machen. Das Schöne in dem Fall war, dass ich es halt vorher gespielt habe, bevor ich irgendwas gesagt habe, weil ich bin zu oft reingefallen. Mein größter Reinfall war wo ich gesagt habe, wie, wer will denn das spielen? Da gibt es genau zwei Sachen, die man damit machen kann und fertig. Gab vielleicht auch nicht mehr, aber verkauft hat sich es zumindest großartig. Und deswegen bin ich da bei vielen Sachen immer sehr vorsichtig. Ich versuche halt, wenn ich wirklich richtig Meinung äußere, dann auch ganz klar mich schlau gemacht zu haben und so weiter. Und deswegen habe ich gedacht, na komm, Angry Birds Star Wars, guck's dir an. Kam nämlich auch für Windows 8 raus, war eins der ersten Spiele rund um den Windows 8 Launch. Und dann stand ich da mit offenem Mund und dachte, oh mein Gott, die haben das tatsächlich hingekriegt. Das ist lustig, das ist spaßig, das ist spielerisch gar nicht übel. Und insbesondere so viele der verkrampften Umsetzungen der letzten Jahre, die LucasArts selber gemacht hat und so weiter, die fegt das halt einfach mit einer Leichtigkeit weg, die dieser Spielebranche oft fehlt. Hm.
Ich kenne, was du meintest, dass man sagt, okay, man lädt sich mal was runter, auch gerade beim iOS ist es ja, oder auch eben bei Smartphones relativ einfach, sich dann auch mal irgendwie irgendwo 90 Cent einzuwerfen, auch wenn es nur darum ist, um vielleicht ein paar gehässige Tweets oder vielleicht einen Verriss oder sowas hinzubekommen. Und Star Wars und Angry Birds. Also ich bin jetzt echt nicht der große Angry Birds-Fan, was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass die Marke mir so überladen wirkt. Das Spiel an sich, als ich es mir dann endlich mal angeschaut hatte, auch bei der Urversion, ist ja schon eigentlich ganz putzig. Also ich meine, diese Ballerburg-Prinzip oder Gorillas, wie es damals bei Q-Basic hieß, das ist ja eigentlich nicht tot zu kriegen. So dieses Katapult und man schleudert irgendwas und versucht, den Gegner einbrechen zu lassen. Da hat Angry Birds das Rad ja nicht gerade neu erfunden, aber es macht es halt auf eine sehr charmante und putzige Art und Weise.
Richtig. Du hast die Vögel, du hast die Schweine, also gut und böse ist schön definiert. Du hast eine gewisse Komplexität drin, eine Komplexität, die sich teilweise zumindest aber intuitiv erschließt. Das ist ja das Schöne am menschlichen Gehirn. Da muss ich kurz den Weg mal machen.
Gerne.
So eine ballistische Parabelflugbahn. Wenn du das in der Schule berechnen musst, wenn dann quadratische Gleichungen kommen und so weiter, dann bist du ja verratzt, da denkst du, oh mein Gott. Aber intuitiv, wenn du mit dem Finger so ein bisschen zielst, treffe ich das etwa. Wir können das als Menschen. Wir können diese Art und Weise, wie was durch die Luft fliegt und wieder runterfällt, irgendwo in unserem Kopf ist da ein Mechanismus drin, evolutionär entstanden. Wahrscheinlich damit, wenn uns der Säbelzahntiger anspringt, wir wissen, wo er uns genau treffen wird. Also wir können das. Oder es gibt ja diese Kiste, dass man berechnet hat, dass es rein theoretisch von der Nervengeschwindigkeit her für einen Baseballspieler unmöglich sein müsste, die Flugbahn dieses Balles tatsächlich real zu berechnen. Also da laufen irgendwelche Prozesse bei uns ab, was so Flugbahnen angeht. Und Angry Birds spielt super damit. Weil an sich, stell dir vor, du müsstest dieses Spiel machen, wie damals so Mondlandung oder Gorilla, Q-Basic und so weiter. Das heißt, du musst irgendeinen Winkel eingeben, eine Zahl, etwa 40 Grad, Schub 17, ich kenne das noch, also auch T-99-4A und PET 2001, wir hatten solche Sachen, Artillery hieß das, über den Berg rüberschießen und du gabst halt Winkel ein und so weiter. Tolle Sache, aber in dem Augenblick, wo du das so machen musst und dann tatsächlich vielleicht sogar anfängst zu rechnen, funktioniert es nicht. Aber durch diese sehr simple Steuerung, gerade auf Touchscreens, einfach
gerade mit Finger Touch, ziehen,
ja, genau. Und so weiter. Und es ist und ein sehr komplexer Mechanismus kann in ein Spiel verwandelt werden und Spaß machen. Und auch Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von solchen Sachen oder glauben, keine Ahnung davon zu haben, in so ein Spiel reinziehen. Und das ist, glaube ich, der ganz große Knackpunkt von Angry Birds, dass es auf dieser Schwelle reitet. Das letzte, was ich hatte, ich glaube, eins dieser Spiele, das auf dieser Schwelle reitet, aus frühen Zeiten war Tetris. Mhm. Dazwischen gab es Peggle.
Oh ja.
Und der Grund, warum Peggle nicht so, weil das ist auch ein bisschen Zufall, ein bisschen Mathematik und so weiter, alles intuitiv, kurze Spielschritte, können wir gleich alles drüber reden bei Angry Birds. Aber Peggle fehlten die Charaktere, also die drin sind, sind irgendwie nett, aber erinnerst du dich noch an alle 10 Charaktere in
Peggle? Ich kann nur noch das Einhorn erinnern und die kommen auch im Spiel halt nicht so permanent vor. Also im Spiel ist halt die Kugel der Star und nicht diese 4 Charaktere, die drumherum stehen, ja.
Und ich würde mal nicht sagen, dass das Berechnung bei Rovio war, dass irgendjemand dort gesagt hat, wir machen diese Vögel so und dann können wir damit Feuerzeuge, iPhone-Ladeschalen und Plüschtiere verkaufen.
Und HDMI-Kabel, hast du es denn schon bestellt?
Nein, ich habe es noch nicht bestellt. Es gibt es, glaube ich, nur in Finnland. da gibt es ein Angry Birds HDMI-Kabel. Und ich fragte mich dann nur, als ich sah, das ist ja schön und gut, aber wenn ich es eingesteckt habe, dann sehe ich den Schwein und das Vogel doch nicht an den beiden Enden. Das ist ja an der Rückseite meiner Geräte. Also wofür sollte ich das kaufen? Aber ich glaube nicht, dass das so war. Das war ein Zufallstreffer. Das war das, was der Amerikaner diesen Perfect Storm nennt. Mhm. Und das Interessante ist, und damit sind wir dann irgendwann bei Angry Birds Star Wars, dass die es geschafft haben, dieses Ding nicht nur am Leben zu halten, sondern relativ frisch zu halten und sich, also jedes Mal dachte ich, okay, also ich weiß nicht, ob du so mitgekriegt hast, Angry Birds Space, damals war Angry Birds schon so groß, dass die, muss man dazu sagen, Finnen, es geschafft haben, die NASA zu überreden, sie mit Astronauten auf der ISS ein YouTube-Video zum Launch machen zu lassen. Sag mir mal bitte ein Spiel. Selbst Garriott, der oben im Weltall war, hat es, der hat dann seine blöden Tabula Rasa-Dinger da irgendwie ausgegeben. Aber das, was die gemacht haben, nämlich wirklich einen Werbespot aus dem All für ein Spiel, das hat vorher keiner gemacht.
Das ist echt unfassbar. Also die haben echt auch ein verdammt gutes Marketing, das muss man schon dazu sagen.
Genau. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt kann auch nichts mehr kommen. Das lässt sich auch nicht mehr toppen.
Und vor allem war es auch ganz clever, also wir hatten Angry Birds Space auch kurz mal hier im Podcast, dass da halt eben die Physik wieder eine ganz andere war.
Ja.
Und dann eben auch die Schwerkraft dazu kam von den kleinen Planeten und Satelliten und so, hat das ganze Spiel auch wieder eine Tiefe dazu gegeben.
Richtig.
Auch spielerisch, weil man denkt ja immer, wie oft kann man eigentlich noch Vögel irgendwelche auf irgendwelche Burgen schleudern. Aber das hat mich dann vollends überzeugt, dass da auch spielerisch mehr drinsteckt. Genau, und jetzt eben Star Wars Lizenz. Also da habe ich auch gedacht, wow, was kann da jetzt noch kommen? Also das wird man wahrscheinlich nächstes Mal wieder denken.
Okay, und jetzt, also 100 Punkte an die Jungs, die das gemacht haben, weil wenn du das hörst, wenn du heute hörst, Star Wars Lizenz, die haben irgendwas lizenziert für die breite Masse. Was ist es? Geh in irgendeinen Laden, ganz klar mit 80% Wahrscheinlichkeit, es ist Clone Wars, dieses ganz schlimme Clone Wars, was so für Kinder theoretisch gemacht ist und Star Wars League und so weiter. Du denkst doch nicht, dass die wirklich nur, und zwar nur Classic Star Wars nehmen. Also in Angry Birds Star Wars kommt ja im Prinzip nur Krempel aus dem ersten Film vor, mit ein paar Anleihen aus dem zweiten. Also in der klassischen Zählung erster, zweiter, nicht in der chronologischen, vierter, fünfter und so weiter. Gut ab. Die Jungs wussten genau, Angry Birds wird zwar auch von Kids gespielt, aber Angry Birds Geld ausgegeben wird von der Zielgruppe 30 bis 50 und teilweise auch Frauen. Und was machen sie? Sie machen Classic Star Wars und das dann sehr liebevoll. Kein anderer hätte das gemacht. Hier Lego Star Wars und so weiter. Klar, ganz voll auf die neuen Filme, auf Clone Wars und so weiter gehen und so fort. Allein schon die Tatsache, dass sie sich das als Thema gepickt haben, was eigentlich Kids am wenigsten vom Star Wars Universum interessiert.
Vielleicht sogar nicht mal mehr kennen. Erkennen die überhaupt noch R2-D2? Ja.
Und dann weiß ich nicht, welcher Teufel Lucasfilm geritten hat, das zu machen. Da muss wirklich jemand einen guten Tag gehabt haben und gesagt, ach komm Kinder, das ist komisch, das machen wir. Allein die Tatsache, wenn du es startest, es fängt an, du kriegst die Originalmusik, die ersten Takte, und dann wird da eine Polka draus.
Ja, großartig.
Es ist einfach, also sie nehmen schon die Musik und machen sie lustig, aber sie fangen wirklich mit der Originalmusik an und es geht fließend darin über. Allein wer das schon wieder genehmigt hat oder so, weil die passen ja normalerweise auf wie die Schießhunde, das ja alles immer richtig im Universum und so weiter. Und die haben einfach mitgespielt bei LucasArts und gesagt, ach komm, macht. Und das allein, dieses Setting, da bin ich so dankbar für, weil sich da mal wieder zeigt, wenn du irgendein Lizenzding in ein Spiel umwandeln willst, egal was es ist, du verlierst. Es geht entweder in die eine oder andere Richtung. Es gibt ganz, ganz wenige Sachen, die als Spiel funktionieren. In dem Augenblick, wo du sagst, du nimmst die künstlerische Freiheit und machst eine Parodie draus oder holst noch ein drittes Element rein, da ist wieder Lego Star Wars, finde ich weiterhin saugut. Gerade die ersten, als sie damit angefangen haben, sie haben es ein bisschen totgeritten jetzt vielleicht oder so, aber ich fand Lego Star Wars auch brillant. Jetzt nicht wegen Star Wars, sondern einfach wegen der Vermischung der Sachen und dass sie es halt komisch machen, aber eben nicht komisch böse, wie so eine bitterböse Parodie, so ein Switch oder sowas.
Genau, sondern richtig mit der Liebe für Kenner dann eben auch. Also genau, die Hommage deutlich zu erkennen ist, dass man merkt, das sind Jungs, die lieben diese Franchise. Also bei Indiana Jones hat man es gemerkt und wirklich die Gags, auch die Feinheiten vom Film interpretiert haben und dann in diesen Lego-Flair gesetzt haben. Das hat super funktioniert und daran hat es mich auch erinnert hier bei Angry Birds Star Wars.
Genau.
Ja. Ja. Es ist nicht ganz so ausgeschmückt, es sind keine animierten Videos oder sowas in der zwischen den Leveln, sondern also jeder Level hat irgendwelche Assets, nenne ich es jetzt mal, aus dem Film. Keine Ahnung, man sieht am Anfang, wie eben die zwei Androids irgendwie geklaut werden und dann ist halt diese Burg, die man zerlegt, ist halt dieser Container da in dieser Wüste, dieses fahrende Fort und solche Sachen. Also man findet ständig in jedem Level irgendwelche Anhaltspunkte aus den Filmen und das ist wirklich, bis ins kleinste Detail merkt man, dass die wirklich auch Star Wars Fans sind durch und durch.
Ja.
Und die Sounds, überall die Sounds, also was ja wirklich sehr, sehr putzig geworden ist, der dicke Vogel ist ja dann zum Beispiel der Chewbacca,
ja,
genau. Also so ein völlig aufgeplusterter Vogel, der eigentlich nur aus Fell besteht, der fast nicht mehr in die Schleuder reinpasst und auch Han Solo kann dann halt eben in die entgegengesetzte Richtung schießen, Han schießt ja immer zuerst, wissen wir ja. Und lauter solche Feinheiten, die auch wieder nicht nur optisch total putzig sind, sondern eben auch spielerisch wieder neue Aspekte reinbringen, weil die Vögel ganz anders sich verhalten als in den vorherigen Teilen.
Das macht es eben so, wenn du nämlich viel Angry Birds gespielt hast vorher, dann gibt es da ein, zwei Dinge, die sind neu, also gerade Blasterschüsse sind ja eine super Sache, weil es gibt ja zwei Varianten von Blasterschüssen. Es gibt die einen, wenn du den Han Solo-Vogel hast, dass du selber schießen kannst. Und da gibt es gerade hinten im quasi zweiten Teil des Spiels, also im Todesstern, so ein paar schöne Reflexionsecken, wo du sehr viele Punkte holen kannst, wenn du halt über Metallplatten diesen Blasterstrahl zickzack durch den Level laufen lassen kannst. Und das ist natürlich schwierig, weil die Art und Weise, wie du spielst, ist, dass du schießt Hahn mit der Schleuder los, dann fliegt er und dann kannst du irgendwann auf dem Bildschirm tippen und zielen. Und natürlich in dem Augenblick schießt er drei Blasterschüsse, aber der Winkel wird ja dadurch bestimmt, wo sich der Hahnvogel gerade befindet in dem Augenblick.
Der Hahnvogel,
Der Solo, wie auch immer. Also, und das ist vom Timing her gar nicht mal easy hinzukriegen. Und man muss da mehrfach um die Ecke denken. Also dann kommt es auf einmal eben nicht mehr drauf an, wie schieße ich den Vogel, dass er im richtigen Winkel irgendwo einschlägt, sondern wie schieße ich den Vogel, dass ich ihn an einer bestimmten Stelle habe, um dann einen Blasterschuss in der richtigen. Und dann bin ich an ein, zwei Leveln verzweifelt, eine Zeit lang, weil ich eine Subtilität nicht mitgekriegt hatte, nämlich umgekehrt bei den Blasterschüssen von den Gegnern. Wenn du nämlich diese kleinen Rebellenpilotenvogel hast, das sind die, die sich in drei aufteilen können, da gibt es einen interessanten Gag und den sieht man auch ein, zweimal vorher, man realisiert ihn aber nicht, dass der später nützlich wird. Wenn die von einem Blaster getroffen werden, weil die so klein sind, werden die enorm beschleunigt. Mhm. Es gibt also ein Level, wo man die wo man den Level eigentlich mit drei Sternen erst dann schafft, wenn man die Jungs wirklich in das feindliche Feuer reinlenkt und das Timing eben genau umgekehrt so hinkriegt, dass sie getroffen werden, weil normalerweise vorher hatte das Spiel Level über Level beigebracht, diesen Blasterschüssen auszuweichen und auf einmal hast du ein Level, wo du die da reinschauen musst und du kommst nicht drauf. Es gibt noch eine andere Variante, den Level abzuräumen. Das ist lang und du kriegst nur einen Stern und so weiter. Und das fand ich so clever, dass sie es wirklich geschafft haben, noch ein paar Tricks und Details drin zu verstecken mit eigentlich recht wenigen Elementen. Also ohne das Ding aufzuplustern, großartig neue Bedienelemente reinzutun oder so. Und dann natürlich ist halber Spoiler, aber später Darth Vader, der Darth Vader-Vogel, der dann auch eine interessante Komponente reinbringt. Nämlich, dass sich der Level verändert auf eine bestimmte Art und Weise, wenn du diesen Vogel triffst, also Schwein, sorry, er ist auf der Schwein.
Stimmt,
wenn du dieses Schwein ausradierst, ändert sich der Level, weil eine Darth Vader-Fähigkeit wegfällt. Und auf einmal wird die Reihenfolge, in der du Dinge machst, nochmal auf den Kopf gestellt und so. Also es war wirklich spielerisch interessant. Weil sie man denkt immer, jetzt haben sie aber auch rausgeholt, was rauszuholen ist. Mehr geht jetzt nicht und vielleicht überraschen sie uns ja doch nochmal mit was anderem. Und das halt dann noch wieder in dieses Star Wars Setting rein und es funktioniert einfach. Also die beiden Dinge geben sich so wunderbar die Hand. Klar, logisch, Han mit dem Blaster und der trifft und dass auch die Schüsse zickzack rumschießen. Wo kommt's her? Klar, der Trash Compactor, die Müllpressanlage, wo Han eben zack denkt, er schießt sich den Weg frei im Film, also jetzt nicht im Spiel. Und da ist ja genau die Szene, wo der Laserstrahl im Zickzack hin und her fliegt und so weiter. Also solche Subtilitäten, wie das alles aufeinander Bezug nimmt, ist wirklich sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich das auf meine, so absurd das klingen mag, weil am Ende des Tages spielerisch oder sowas kann ich jetzt lange drüber streiten. Es ist auch immer eine große Portion Glück dabei und sowas. Aber es war für mich eine Riesenüberraschung, wie gut das funktioniert.
Eben, ich habe es ja auch nicht glauben können, dann habe ich es ausprobiert und ich kann dir da nur voll zustimmen. Mich hat es jetzt wieder so ein bisschen gepackt, also gerade auch durch die Thematik, weil Angry Birds Space hat dann schon irgendwann so den Reiz verloren, da jetzt irgendwie alle 100 Levels oder wie viele sind es dann immer, alle durchzuspielen. Aber hier allein mit den Sounds, wenn man ein bisschen was für Star Wars übrig hat, kann man da echt nichts falsch machen. Es gibt natürlich auch wieder eine Gratis-Version, die sehr penetrant mit Werbung nervt, aber man kann zumindest mal das, was wir jetzt behaupten, hier gegentesten. Und gerade diesen Trash-Compactor zum Beispiel ausprobieren. Und man kriegt dann wahrscheinlich auch noch ein paar Level mehr, wenn man die Vollversion kauft, nehme ich mal an.
Ja, das pro Plattform ist es anders. Also beispielsweise auf den ersten Blick erscheint dir die Windows 8-Version teurer. Dafür sind Level, die du bei allen anderen Plattformen nachkaufen musst, da schon drin. Also es ist ein ewiges Hin und Her. Ich glaube, am einfachsten ist es, glaube ich, auf Android, weil da gibt es eben wirklich diese Free-Version. Eine Free-Version gibt es nicht für iOS. Ja, dann In-App-Purchase, dann steht noch eine im Regal. Du kannst, glaube ich, auch für 10 Euro auf PC-Disk im Handel kaufen. Das ist dann eine normale Windows-Version. Dann gibt es eben diese Windows-Version. Also es gibt irrsinnig viele Versionen davon.
Angry Birds und halt,
ja, und jeder hat einen anderen Umfang. Und mein Tipp ist jetzt natürlich ganz unvoreingenommen.
<Natürlich. lacht>
Nee, die Windows 8-Version, weil da kannst du, wenn du Xbox Live spielst, sofern du auf der Xbox-Seite der Macht bist, sozusagen, kannst du auch Gamerscore holen. Das ist natürlich immer so das Schlüsselargument für den einen oder anderen Spieler. Was, da gibt es 200 Gamerscore, wenn man das durchspielt? Super, das muss gleich
her. Das ist natürlich durchaus ein Argument für unsere Hörer. Ja. Ich war neulich ganz erstaunt, als das angekündigt wurde, dieses eine Wortspiel, Wordament oder irgendwie
Wordament.
Sowas. Habe ich dann auch gleich ausprobiert und es hat schon ein ganz eigenes Feeling, auf dem Apple-Gerät Gamerscore zu sammeln.
Ja,
schon lustig.
Oh, kommt das jetzt und so weiter? Also, das funktioniert halt, weil es serverbasiert ist. Wordament ist ja eigentlich ein serverbasiertes Spiel, also der Client tut nicht viel. Also du kriegst dieses Ding da vorgesetzt, dann suchst du möglichst viele Wörter und der Server entscheidet am Schluss dann, wer gewonnen hat, weil alle Rätsel liegen eigentlich nur auf dem Server drauf. Und deswegen geht das dann mit dem Gamerscore. Also ich glaube jetzt nicht, dass wahnsinnig viele weitere Spiele kommen werden auf iOS, die es unterstützen. Aber andererseits, wer weiß, was die Xbox-Leute vorhaben. Ich bin da seit 2 Jahren draußen.
Also reizvoll wäre es ja auf jeden Fall. Durchaus. Aber wir spekulieren ja eh auch schon, wann kommt Mario und Nintendo und macht endlich mal Software fürs Apple-Gerät.
Ja.
Wie lange müssen die Aktionäre noch Druck machen, bis das passiert? Naja. Hm. Aber es ist ein anderes Thema. So. Genau, also durchaus eine Empfehlung wert von uns beiden, Star Wars Angry Birds. Macht sehr viel Spaß. Deine Vermutung, was ist die nächste Lizenz oder bleiben die jetzt bei Lizenzen oder ist das Angry Birds Genre jetzt damit endlich mal erledigt?
Es ist natürlich wahnsinnig schwer zu sagen. Die können sicherlich noch was machen. Also ich denke immer die ganze Zeit, die Physik des Ganzen, das Spielprinzip ist ausgereizt. Sie können noch ein paar Level oben drauf legen, jetzt bei Star Wars. Aber alles, was sie jetzt noch machen können, zerbricht irgendwann die Eleganz und Einfachheit des Spiels. Hm. Und 17 Fantastilliarden Downloads kriegst du nur, wenn du einfach bist, wenn du verständlich bist, was Angry Birds halt schafft. Also das Spiel, du musst es ja auch niemandem erklären. Du zeigst ein, zweimal, wie es geht und der Rest ist von selbst. Hm. Das ist ja eins der wenigen Dinge, die wirklich absolut keine Bedienungsanleitung brauchen, wo du nicht mal sagen musst, da muss man jetzt, du sagst einfach nur hier, der Vogel, so wegschnipsen. Ah, okay, zack. Ich bin sehr gespannt, was sie machen. Ich glaube, dass diese Angry Birds uns noch sicherlich ein paar Monate bis Jahre so zumindest als Popkultur begleiten werden.
Ja, unbedingt. Es gibt einen Vergnügungspark, es gibt Brettspiele inzwischen, die ganzen Merchandise haben wir natürlich schon angesprochen, aber sie probieren es ja auch jetzt zum Beispiel, die Piggies haben, glaube ich, ihr eigenes Spiel jetzt noch bekommen, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ich glaube, die Charaktere werden uns so wie die Rabbids bei Ubisoft irgendwie noch ein paar Jährchen begleiten und mit neuen Spielideen probieren, da noch weiter zu reiten. Ich glaube auch, dass sie einfach die Charaktere weitertragen.
Also das ist wirklich, wie tief das geht, siehst du daran, dass die Charaktere jetzt kopiert werden. Also jetzt nicht im Sinne von ein anderes Angry Birds Spiel oder sowas, sondern du kennst diese, wie nennen die diese Roboterarm-Dinger. Du wirfst einen Euro ein und dann kannst du mit so einer Greifhand irgendwie was raustun. Ich gehe hier im Supermarkt rein und sehe auf einmal, da sind halt eben nicht original, sondern sind subtil anders, aber auf einmal Angry Birds Puppen drin. Also die werden jetzt von irgendwelchen Fernost-Leuten werden diese Puppen geklont sozusagen und halt als Billigware auf den Markt gebracht. Wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwo auf den Rummel gehst und an einer Losbude werden dort irgendwelche in hoffentlich nicht Kinderarbeit hergestellten Fernost Angry Birds Klone hängen und so weiter. Also so tief ist es drin, dass es sich lohnt, das Zeug zu kopieren inzwischen. Und das bedeutet, da ist noch ein bisschen was drin, das läuft noch ein bisschen. Aber wie gesagt, was da jetzt als Spiel kommt, es gibt ja auch irgendwie das Gerücht, das soll eine Fernsehserie oder sowas oder so. Und ich denke mal, ja, aber die reden nicht. Die haben auch keine Hände. Also die tun nichts, außer irgendwie andauernd in Gebäude reinkrachen. Das erschließt sich mir nicht ganz, wie man da einen spannenden Spannungsbogen aufbauen will.
Ja, oder die so. Fernsehserie, aber, so eine Mini-Cartoon-Serie, so ähnlich wie das Eichhörnchen bei Ice Age oder so. So, daran erinnert es ja so ein bisschen. Also, so eine Slapstick-Cartoon-Serie wird vielleicht noch kommen, so Kurzfilmchen, aber als ganzer abendfüllender Kinofilm, der kommt bestimmt auch noch. Real mit echten Schauspielern.
Ja. Na gut. Robert De Niro als Mighty Eagle. Nein, aber kleiner Seitenhieb, Privatfernsehen. Aber wahrscheinlich sehen wir irgendwann noch im Laufe des Jahres bei RTL 2 die 15 schönsten Angry Birds Level als ein Stundenprogramm, unterbrochen von Klingelton-Werbung.
Genau, als Promi-Special.
Genau.
Hoeker spielt Angry Birds als Let's Play. Gut, mit dieser Horrorvorstellung würde ich den Podcast dann auch abschließen. Ich danke dir sehr, dass du hier vorbeigeschaut hast und gerne wieder.
Ja, wir sollten mal wieder ein Thema finden, irgendwas Lustiges.
Unbedingt. Wenn du was spielst, sag Bescheid, dann machen wir eine nächste Runde. Vielen Dank. Jawohl. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.